Ausschlafen, eine Massage oder einen Spa-Besuch oder einfach ein bisschen chillen. Was gibt's Schöneres als eine Länderspielpause? Tiefenentspannt und total relaxed geht's jetzt aber weiter. Und es hat's in sich, weil plötzlich ist es vorbei mit der Ruhe. Emotionen, Hektik und Spektakel sind Trumpf gewesen, das Wochenende. Plus reden wir heute über etwas, das ganz, ganz gross könnte werden. Sind ihr gespannt? Boah, Adi, siehst du gut aus. Ja, Pause hat er gut
gemacht. Ja, das sind die Gurkenscheiben und alles, was ich auf die Augen hatte.
Ich wollte fragen, ob es Make-up ist von der Freundin, aber anscheinend ist es doch etwas anderes.
Ja, alles natürlich, alles natürlich.
Richtig, für das sind ja die Länderspielpausen da. Aber eben, es ist vorbei, die Pause, und jetzt geht es weiter.
Mhm.
Und ich nehme an, du hast uns etwas mitgebracht, was vielleicht mit Länderspiel zu tun hat.
Ja, es ist lustig, dass du das Intro machst, crasht jetzt ein bisschen mein Mitbringsel, weil mein Mitbringsel, es hat ja recht viel gegeben, wo man hat können mitnehmen. Und mein Mitbringsel ist wirklich 2 Wochen Ferien von Fußball, wo ich mega genossen habe, wo für mich einfach, ich schaue kein Fußball, ich habe kein Fußball geschaut, bis auf 1-2 Spiele aus der League One aus England, aber es ist nichts an Länderspiel. Es ist richtig erholsam gewesen und vielleicht für die FIFA, vielleicht so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Vielleicht ist manchmal weniger auch mehr.
Gönnt euch das auch mal.
Habt ihr ja noch ein WM vor euch, wo ihr vielleicht auch ein bisschen Detox machen könnt?
Zählt Football bei dir als Fußball?
Natürlich nicht, nein.
Okay, in dem Fall. Ja.
Was hast du uns mitgebracht?
Pistols aus der 2. deutschen Bundesliga. Mhm. Ein bisschen etwas zum Schmunzeln. Und zwar ist passiert im Spiel in Karlsruhe gegen Nürnberg und dann ist ein Bus vorgefahren vor dem Stadion, der hat ausgesehen wie der FC Nürnberg gar. Die Polizei hat ihn dann eskortiert bis zu der Spielerkabine. Nur blöd, dass es nicht ein Teambus war, sondern ein Fan-Car. Die haben dann sehr wahrscheinlich recht gut geschaut, wo die dann ausgestiegen sind und einfach so Fans, aha, das sind gar nicht Spieler. Dann haben sie dann wieder zurückbegleitet. Und dann am Schluss, glaube ich, 15 Minuten später, dann auch der richtige Car wieder reingelassen.
Geil, sehr geil, ja.
Das ja, nicht so geil. Sie hätten auch lieber die Fans spielen lassen, weil die erste Mannschaft von Nürnberg hat den Match 3-0 verloren. Und das war dann auch das Ende vom Trainer, der nach dem Spiel entlassen worden ist. Es läuft nicht so beim FC Nürnberg. Dafür anscheinend die Karlsruhe, wenn man einen gut lackierten Bus hat, kann man auch bis ins Stadion reinfahren.
Ist gut zu wissen für die nächste Fußballreise, wo wir dann unternehmen können.
Ein Minibüsli oder ein Miniscooter einfach mit dem Vereinslogo anmalen. Und
das tut gut. Tönt gut.
Gut, sind wir wieder voll im Thema denn im Fußball, würde ich sagen. Und mit dem Thema geht es weiter. The next big thing. Oder wer wird Fußstapfen von Messi und von Ronaldo treten? Uns ist klar, dass auch die beiden vorher genannt sind sehr, sehr unterschiedlich. Und was vereint sie denn eigentlich? Es ist ein Goal, es ist ein Titel und nochmal ganz viel Goal oder so ähnlich. Ich glaube, also Messi seine Eleganz und Ronaldo sein Killerinstinkt, das ist das, was sie so ausgemacht haben. Aber was braucht es denn eigentlich, um ein Superstar im Fußball zu werden? Wir wollen mal ein paar Namen in die Runde werfen. Der Adi hat sich ein paar aufgeschrieben, ich habe mir ein paar notiert. Und ich bin gespannt, was da am Schluss dabei rauskommt. Und eben, wie gesagt, es muss ja nicht gerade sein, dass dann der wirklich der neue Super-Superstar wird, aber ich glaube, es gibt doch den einen oder den anderen, der das Potenzial hat, ähnlich erfolgreich zu werden. Du musst gerade mal anfangen mit einem Namen sonst. Also um einen kommt man ja fast nicht um, seit dem Wochenende.
Ja, das ist sicher so, ja. Vielleicht, wenn ich es angegangen bin, also ich habe so ein bisschen auch überlegt, wie du jetzt vorhin gesagt hast, was hat die 2 Spieler ausgemacht, Messi und Ronaldo? Und für mich ist es einerseits so ein bisschen, sie haben beide können immer noch Goal schiessen, können Vorlagen geben.
Also von der Bank aus wird es schwierig,
Goal schiessen. Von der Bank aus wird es schwieriger, Ronaldo, ja, das ist ja so. Sie können beide dribbeln, Freistöße kann nur einer von denen schiessen, aber sie haben auch, sind auch Leader-Typen. Leader-Typen, das wird man wahrscheinlich erst vielleicht ein bisschen später. Aber ich habe versucht, gibt's jemanden, der das auch irgendwie, oder gibt's Spieler, die das auch können, und, oder gibt's jemanden, der einfach bei etwas mega überragt, und ja, du hast Vorlage mehr gespielt gehabt, in Lauf hinein, und wie er da verwandelt, Erling Haaland aktuell, ist er schon, also ich habe ihn einfach auch jetzt schon vor dem Wochenende auch aufgeschrieben gehabt, weil, aus dem Grund, weil ich finde, er macht das eigentlich recht gut auch mit seiner Karriereplanung, dass er da clever vorangeht, und überall, wo er war, haut er einfach Bude voll. Also, bei Molde ist er schon ganz, ganz jung gewesen, wo er irgendwie jetzt schon 20 Goale in 50 Spiele gemacht hat. Das ist nicht selbstverständlich irgendwie mit, glaub, unter 17 ist er da gewesen. Bei Salzburg hat er mehr Goal geschossen als Einsätze, und bei Dortmund hat er in 89 Spielen 86 Goal geschossen. Und ja, jetzt bei City geht das einfach weiter, oder? Also, das ist,
Ist abartig.
Und eben, man sagt oft irgendwie, es braucht Zeit, dass man sich in einer neuen Liga akklimatisieren kann. Ja, wer jetzt in 11 Spielen 17 Goal geschossen hat in der Premier League. Klar, bei einem grossartigen Team mit den Spielern dabei, wo man vielleicht nachher auch noch drauf kommt. Aber es ist trotzdem, ist ein Phänomen und eine Naturgewalt halt auch mit seinem Körper, Schnelligkeit, alles, was er mitbringt.
Definitiv jemand, den man auf der Liste haben muss. Mhm. Ja, wie du gesagt hast, oder? Der bringt eigentlich wie auf den Torreicher mit und die Explosivität und, ja, so Schwächen. Ich habe wirklich überlegt, lange überlegt, und ich finde so, man sieht fast keine. Es wäre natürlich mega interessant, ihn mal zu sehen bei einem Verein, wo jetzt nicht ganz, das ganze System oder so ein bisschen auf ihn zugeschnitten ist, wie es dann würde laufen. Zum Beispiel bei einem Underdog in der Premier League oder auch sonst irgendwo.
Ja.
Aber eben, also mit der Klasse, die er hat, wird das wie gar nicht der Fall sein, dass das jemals so wird kommen. Außer, und das ist das grosse Außer, das ich mir notiert habe, das spielt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen, wenn natürlich mit der Nationalmannschaft. Und da sehe ich halt schon, Norwegen hat momentan eine Generation, die Generation kommt, ja. Definitiv. Aber eben, ein grosser Fußballer wird natürlich auch grossen Titel gemessen. Und da gehört für mich halt ein EM-Titel oder ein WM-Titel schon auch dazu. Und Messi. Das mit Norwegen, ja. Aber immerhin immer dabei,
ja,
in Argentinien.
Gut, das ist
und ob Norwegen da wirklich nachhaltig das kann schaffen. Sie sind auf einem guten Weg, aber ob es dann wie so beim Bale wird, wo einfach mit Wales gar nie richtig Chance gehabt hat, ein riesen Fußballer, ja, das wird sich zeigen. Ob er da wirklich auch das Team, das Nationalteam von Norwegen kann nach vorne pushen und sie sich regelmäßig für grosse Turnier qualifizieren. Ja.
Ja, also bei ihm ist vielleicht auch noch ein bisschen das Ganze mit den Verletzungen, wo mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, als er nach England ist. Aber ich meine, die Saison ist noch jung. Ich glaube, es ist gut, dass er bei City spielt, wo gut ein bisschen durchwechseln kann, wo auch ab und zu mal die Chance hat, wenn sie genug führen, ihn rauszunehmen. Vielleicht tut es ihm auch gut, dass er bei Norwegen spielt und nicht immer bis ins Finale auch noch von der WM oder so kommt, dass er vielleicht sich einst mal ein bisschen erholen kann. Weil ich glaube, das wird ausmachen, ob er ein grosser Spieler wird oder nicht, wenn er viel verletzt ist oder nicht. Ich habe nachher auch noch ein, zwei andere Spieler, wo man darüber diskutieren kann. Ja.
Gut. Mhm. Ja, da müssen wir definitiv nicht mehr dazu sagen.
Genau.
Der ist einfach so, wie er ist und wird seinen Weg gehen.
Mhm.
Wenn wir gerade so ein bisschen da bleiben bei jemandem, der seinen Weg geht, der auch schon recht viel geleistet hat und auch schon sehr viel Goal geschossen hat, praktisch in allen Vereinen, wo er gespielt hat, ist für mich Kylian Mbappé.
Mit einem
Star-Ensemble von PSG ist er einfach schon fast der Chef. Und das sagt ja auch aus mit 20, glaube ich, wo er mittlerweile ist. Er hat schon fast 300 Spiele gemacht für Monaco und PSG.
Ja.
Doch auch 200 Goal, 100 Assists, etwa. Viele nationale Titel. Und auch oder mit Frankreich Weltmeister wurde, wo er auch so seinen Beitrag dazu geleistet hat. Was ihm halt noch fehlt, ist der Champions League-Titel.
Ja, und was ihm halt auffällt, das muss man einfach mal rausstreichen, dass er in einer konkurrenzfähigen Liga spielt. Ich sage schon, dass er in einer Top-6-Liga spielt, aber es ist halt alles seine Wohlfühlzone, wo er daheim ist, wo er geschätzt wird, wo er der grosse Star ist, wo er aus meiner Sicht endlich weg muss, weil ich glaube, das verdirbt ihm seinen Charakter. Also wenn man da hört, dass er nicht an ein Fotoshooting kommt von der französischen Nazi und für sie ist das okay, muss ich sagen, die Person hat einfach zu hohe Starallüren. Und das könnte aus meiner Sicht dann auch wieder sein, dass man, dass ein Berg abgeht. Also, Neymar, siehe das Beispiel, oder? Auch ein junger Aufstrebender, der vielleicht auf einem ähnlichen Niveau war, wie er jetzt. Klar, noch ein bisschen älter vielleicht eine Zeit lang, wo er auf der gleichen Höhe war, aber, Ja, also ich würde einfach hoffen, dass er mal irgendwann hingeht, irgendwie zu Real oder zu einem grossen Club, wo man dann auch ein paar grosse, gestandene Spieler mal sagen, du, lass jetzt Bürstli, jetzt bist du einfach einer von uns.
Ich lehne mich aus dem Fenster, er wird sich auch dort durchsetzen.
Das glaube ich auch, sportlich. Und ich glaube, es tut ihm auch sehr, sehr gut, wenn er geht. Aber also ich habe ihn auch, ich habe Mbappé und Haaland sind so wie Stufe 1 von den Nachfolgern und nachher geht es da ab. Bei ihm ist einfach wirklich so ein bisschen... Er regt mich wirklich auf mit seinem,
ja,
mit seinem
Charakter. So einen, ich glaube, das muss man ein bisschen, oder? Muss ein bisschen überreizen, ja, als Superstar. Und ich meine, ja, Ronaldo findet auch nicht alle toll. Und der Messi, glaube ich, auch nicht.
Nein, aber die haben auch nicht mit 23 schon fast den ganzen Club gehört, irgendwie. Also, das finde ich halt, dass er fast Sportchef bei PSG ist, ist einfach irgendwie vermessen. Also, ihm müssen wir irgendwann mal die Grenzen aufzeigen. Aber sportlich, unbestritten, genialer Spieler, ja.
Gut. Punkt.
Punkt. Genau. Ich habe, den wir auch überlegt haben, aktuell haben wir jetzt eben zwei Neuner oder zwei Stürmer eigentlich und ja, wenn man ganz früh zurückdenkt, irgendwie auch einen Zidane oder so, wenn man halt aus dem Mittelfeld kommt, kann man vielleicht noch ein bisschen mehr lenken als der Neuner vorne. Und ich habe kurz überlegt, wer könnte so aus dem Mittelfeld sein, und das ist jetzt so meine zweite Stufe, wo ich den einen rausgepickt habe, und das ist für mich der Jude Bellingham, wo ich ja, extrem bewundern, wie der Zweig ist. Der ist jetzt 19 anfangs, hat jetzt 101 Spiele für den BVB gemacht, hat schon, was sind es gewesen, 44 Spiele für Birmingham in der Championship. Also es ist auf Profiniveau eben schon fast 150 Spiele mit 19. Ja, und man sieht einfach nur, der wird besser und besser und besser und ja, ich bin gespannt, wie lange es im Dortmund kann halten. Ich glaube, die Saison noch und nachher ist er vorbei. Und bin mega gespannt, wo er reingeht. Aber ich glaube, der macht seinen Weg, weil ich, ja, bewundere den wirklich mega.
Ja, bringt auch alles mit, oder? Was man braucht. Ja. Ist relativ gross, aber relativ auch mega schnell.
Ja.
Brutal technisch parat und läuferisch auch stark. Ja, ja, definitiv. Habe ich auch auf meiner Liste.
Ja.
Muss man, glaube ich, haben, weil, ja. Ich bin gespannt. Dortmund ist anscheinend ein gutes Pflaster für Fußballer, die hoch raus wollen oder gross werden wollen.
Definitiv, ja.
Definitiv auch torgefährlich.
Mhm.
Und ja, ich bin gespannt in der englischen Nationalmannschaft, wie das dann schlussendlich rauskommt.
Ja.
Und wenn ich gerade bei der englischen Nationalmannschaft bin, nehme ich gerade den Nächsten, der sich eigentlich hat können für die englische Nationalmannschaft entscheiden, hat sich dann aber für die Deutsche entschieden.
Ja.
Und wenn man bei Bayern... trotz Gnabry, Sané oder Mané einfach der Spieler ist, der den Unterschied machen kann, der ist mir schon ziemlich gut aus meiner Sicht. Und dann gehört man auch in der Liste. Und er ist eher im offensiven Mittelfeld daheim, längst Spiel, ist aber eben auch torgefährlich und auch noch mega jung. Und da habe ich mir einfach so ein bisschen gefragt, was passiert. Man tut das Jungen immer so mit der, dem ist alles egal, der spielt einfach. Und was passiert, wenn jetzt ein, da redest du natürlich vom Jamal Musiala, oder auch bei einem Jude Bellingham, was passiert, wenn die dann mal 25, 26 sind, mehr Verantwortung nehmen müssen und das Unbeeindruckte einfach mal davon ist, ob es dann wirklich auch noch zieht. Weil momentan sind sie einfach die Youngsters, die rocken. Und eben, ich glaube, der Schritt nachher zu einem gestandenen Superstar, der muss dann schon noch gemacht werden. Aber ja, ich sehe sie definitiv, die sind auf dem Weg dazu. Und ja, es braucht sehr wahrscheinlich viel, dass es nicht funktioniert.
Ja, ich habe ihn auch auf den Liste gehabt, genau auf der gleichen Stufe jetzt wie der Bellingham, auch auf der zweiten Stufe, die ich jetzt habe. Was mich bei ihm so beeindruckt, ist noch seine Polyvalenz, wo er überall spielen kann. Eben, du hast jetzt auch gesagt, offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld.
Linksaussen, glaube ich auch.
Ja, eben, linksaussen hat er auch jetzt schon ein paar Spiele gemacht gehabt. Eben als zentraler Mittelfeldspieler hat er auch schon sehr defensiv gespielt, wo ich denke, ja, ist fast ein bisschen verschenkt, weil ich glaube, er kann mehr eben so das zentrale Mittelfeld spielen, finde ich genial. Ja, also ich glaube, auch der macht seinen Weg. Ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, jetzt bei ihm ist es noch etwas anderes. Er könnte jetzt bei Bayern halt einfach wirklich ewig bei Bayern bleiben. Dort zum Stammspieler ist er ja schon fast, kann man eigentlich sagen. Aber dort wirklich zur festen Größe werden. Und das ist natürlich irgendwie auch cool in der heutigen Zeit, wenn es mal, ja, fast bei einem Team könnte bleiben.
So ein Lothar Matthäus, der ewig bei Bayern war.
Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Genau.
Eben, und es wäre natürlich extrem spannend gewesen, wenn die beiden sich für die gleiche Nationalmannschaft entschieden hätten. Ich meine, wenn du das überleihst, dass du das noch hast, da ist noch Foden,
genau. Wir nicht draussen hätte, genau, hätte ich auch noch auf der, genau auf dieser Liste oben. Ja, im Vielfalten, wir unterschätzen ihn, glaube ich, manchmal ein bisschen, oder? Weil ich so gedacht habe, ja, hat denn der so viele Spiele schon gemacht? Aber ich bin ein bisschen überrascht gewesen, der hat schon 180 Spiele gemacht für City. Klar, ist jetzt auch schon 22 im Gegensatz zu den anderen.
Uralt.
Uralt, ja, gegen die anderen. Aber eben, ihm sieht man auch, der wird jedes Jahr besser. Und ich glaube, City hat da jetzt auch, man kann viel kritisieren an ihnen, aber die haben auch wirklich einen Plan mit ihm. Jedes Jahr hat er ein bisschen mehr, nicht Erfahrung, also natürlich hat er mehr Erfahrung, aber auch mehr Verantwortung, die er muss übernehmen. Und ich glaube, der wird jetzt auch gezüchtet zum Kevin De Bruyne Nachfolger. Und das ist mega langfristig gedacht, mega cool, dass das so geklappt hat. Bin ich auch gespannt, wie sich der noch wird machen, ja. Ich habe auch auf dieser, mit diesen drei anderen, habe ich noch den Pedri. Spielt halt in einer Liga, die ich mega wenig verfolge in Spanien. Aber, ja, ein Spieler, der irgendwie jetzt auch schon mehr als, ein Teil hat er in der La Liga 2 gespielt. Aber er hat jetzt auch schon 80 Spiele für Barcelona gemacht. Das mit 19. Hat auch schon 14 Länderspiele gespielt. Auch extrem ruhig am Ball. Und das ist ja so viel, wo das ausmacht, oder? Man hat immer so ein bisschen die jungen Wilden, Quirligen, aber jetzt die wir genannt haben, denkt es mich, die sind schon so ruhig. Einfach irgendwie so cool am Ball seit dem ersten Spiel, denkt es mich. Und das macht es eigentlich auch aus.
Ja, und eben, ich meine, bei Barca hast du natürlich auch ein Spielsystem, wo ein bisschen auf das aus ist, wo er seine Rolle kann finden kann. Und zusammen mit dem Gavi, der ja auch noch oben ist. Also ja, haben sie zwei definitiv krasse Junge, die da kommen. Ja. Und eben einen Ansu Fati haben wir auch noch. Also, ist echt krass, oder? Wenn das alles bei Barca ist. Und ja, eben, ich finde, da die Liga ist schon auch ein bisschen zweigleisig eigentlich. Weil du spielst halt schon relativ gegen viele Mannschaften, die dann einfach nur hinten reinstehen, wo du dein Spielsystem kannst bringen kannst. Mm-hmm. Das wäre mega interessiert, oder wir fänden es interessant, wenn ein Pedri würde sagen, hey, ich will da mal in England oder so in einer anderen Liga mal mein Glück versuchen, wie es dann würde aussehen in einer anderen. Gut, bei Manchester City wird das ja wahrscheinlich auch reüssieren, doch keine Diskussion.
Glaube ich auch. Aber ja, es ist schon etwas anderes, wenn du jede Woche komplett gefordert wirst, als wenn du jetzt gegen Elche, Cadiz oder irgend so jemanden spielst, oder? Aber, ja, also, aber ich meine, es ist immer noch eine grossartige Liga, natürlich.
Und was er halt ein bisschen hat, er hat nicht so der Offensivdrang, ist nicht so torgefährlich und eben.
Gar nicht, nein.
Spielt mehr den letzten Pass oder vor allem viel Pass. Und, ich finde aber spannend, wir haben vorher von Messi und Ronaldo geredet, das sind halt Sättige, wo man ein Goal misst und darum sind Superstars. Man hat in dieser Generation auch von einem Xavi oder von einem Iniesta können reden, die von mir aus gesehen ähnlich präsent gewesen sind, aber halt nicht vor dem Goal und nicht viel Goal geschossen haben, aber sie haben Barcelona geprägt und mit dem die ganze Generation dort mit Champions League und was sie alles gewonnen haben, Weltmeister, Europameister. Eben, das vergisst man wie immer ein bisschen und es ist halt so, wenn man viel Goal schießt, dann kommt man halt auch ein gewisses Echo über und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keinen Verteidiger und keinen Goalie aufgeschrieben auf meiner Liste.
Ja, ich habe es mir schon überlegt, aber irgendwie müssen sagen, dass schon irgendwie, wenn man zurückschaut im Weltfußball, es hat schon mega coole, vor allem irgendwie Innenverteidiger, die wirklich da gewesen sind. Aber eben am Schluss haben sie die Statistiken vielleicht nicht. Es hat ein paar torgefährliche Innenverteidiger
gegeben. Meistens Holländer.
Ja, genau. Es hat auch einen Lucio schon gegeben, der viel Goal gemacht hat. Aber eben, es ist schwierig irgendwie zu sagen, als Außenverteidiger, obwohl, wenn man jetzt einen Außenverteidiger nimmt, irgendwie Trent Alexander-Arnold zum Beispiel, der ja fast eigentlich zentraler Mittelfeldspieler manchmal ist, je nach Spielsystem. Aber trotzdem, es ist nicht das Gleiche, weil sie halt einfach eine andere Aufgabe auch haben. Ja, ich habe am Schluss habe ich noch so eine dritte Stufe mit zwei Deutschen drauf. Also ich glaube auch, die Deutsche.
Wenn jetzt nicht der Havertz kommt, bin ich enttäuscht.
Ah, doch, natürlich. Ja, Havertz ist einer von diesen zwei und der andere ist ihm sein jüngere Zwillingsbrüder gefühlt, irgendwie mit dem Florian Wirtz. Ich glaube, Florian Wirtz ist aktuell noch ein bisschen zu früh, zum sagen, was wird aus ihm, weil er ist jetzt halt auch oft verletzt gewesen. Das ist jetzt ein bisschen wirklich unschön. Hat jetzt natürlich jetzt das Jahr, hat er jetzt auch schon ein bisschen einen grossen Sprung machen können, aber beim Kai Havertz, ich finde das, wirklich ein sehr, sehr genialer Spieler. Leider aktuell noch so ein bisschen, dass man nicht weiss, wo man ihn einsetzen soll. Dass man manchmal in Sturm hineinstellt, manchmal auf Offensiv-Mittelfeld.
Das ist ja der Polyvalenz halt das Problem. Du weisst nicht genau, wo er ist.
Aber das könnte wieder dann das Problem sein, dass er dann nicht der Superstar wird, weil er keine fixe Position. Also ich meine, bei einem Messi und Ronaldo hast du nicht müssen reden, wo die spielen. Die haben einfach die gespielt, wo sie hin wollen. Und jetzt bei ihm, wenn er sich jetzt da nicht findet oder sich fixen Namen macht, ich finde ihn als offensiver Mittelfeldspieler am genialsten, weil er ist sehr offensiv und mega gefährlich. Und das Stürmen finde ich fast ein bisschen verschenkt, weil er nicht so. Ja, also er ist goalgefährlich, aber nicht, er ist nicht ein Neuner oder so.
Ja. Hey, bei mir auf dieser Stufe habe noch den Vinicius von Real Madrid getroffen. Und ich finde, man müsste auch Mohamed Salah erwähnen, weil was der leistet und was er geleistet hat, ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber trotzdem ist, finde ich, auf einem guten Weg, eben was Erfolg betrifft.
Mhm.
Ja, aber mit Ägypten wird es auch schwer.
Oder das ist ja das Problem.
Etwas zu gewinnen, aber ja, er hat schon geprägt. Also mit Liverpool das neue System, also mit unter dem Jürgen Klopp dort und bringt die Leistungen eigentlich.
Ist lustig, dass du ihn nennst, weil zuerst habe ich jetzt gedacht,
weil er nur, weil er mal beim FCB gespielt hat. Ich denke, ich muss auch einen Schweizer Bezug haben, weil wir ein Schweizer
absolut,
Podcast sind.
Absolut. Nein, ich finde es lustig, dass du ihn bringst, oder? Er ist, glaube ich, 30, hat jetzt gesagt, sollte er sein. Und ich habe mir kurz überlegt, wo du die Aufgabe gestellt hast.
Sind wir nicht jung, sie jung sein?
Wir haben jetzt mega, mega junge genommen. Aber es gibt ja auch Spieler, die, ja, wo, so den, wo gerade eins hinter dem Messi Ronaldo sind, oder? Und ich habe dort, also aktuell finde ich Kevin De Bruyne eigentlich einer der besten Spieler, was es gibt. Und vor allem, wenn jetzt ein Ronaldo nicht spielt, ein Messi halt bei PSG spielt, ist für mich eigentlich ein Kevin De Bruyne der Beste. Aber, ja, er ist halt auch schon 30. Er ist jetzt halt, hat wie das Pech, dass er in der gleichen Generation da war, wie die zwei, Strahlemänner.
Und auch ein bisschen das Pech, finde ich, dass er in einer Mannschaft spielt, wo ihm andere ein bisschen die Show stellen. Mhm. Also ich glaube, die anderen, der Messi und der Ronaldo, die haben so ein bisschen eine One-Man-Show abgezogen in ihrer früheren Verein. Klar, beim Messi haben alle bei Barca für ihn gespielt und die anderen sind auch alle Weltklasse gewesen und er ist dann der, der am Schluss einfach so den Dings eingeholt hat, also er.
Mhm.
Und das finde ich eben Man City. Also wenn man alles, viele nehmen jetzt von Man City drin und das finde ich einfach schon krass. Da kommt De Bruyne geht von mir ist fast ein bisschen zu fest unter.
Ja, ja, das ist schon so, ja.
Und ja, eben gehört definitiv auch in so eine Wertung rein.
Mhm.
Und eben, es gibt noch andere, da haben wir noch ein paar Namen aufgeschrieben, wo ich das Gefühl habe, die hätten wir einmal in den Himmel aufgekloppt, haben es dann aber noch nicht ganz geschafft. Bei gewissen habe ich das Gefühl, es ist nicht ganz der richtige Verein. Wenn so einen Joao Felix denken, der damals riesig gehypt worden ist, wo ja auch viel, also riesig gut kann shooten kann. Aber ich weiss nicht, was der bei Atletico macht, es tut mir leid.
Da muss das weiss niemand, glaube ich, das ist wirklich schade. Hat man genug zahlt für ihn, aber irgendwie, ja, weiss man nicht genau, wie man ihn einsetzen möchte, komischerweise. Also, ja. Ja, es gibt wirklich noch viel. Also, ich habe mir auch viel aufgeschrieben und habe dann so gedacht, ich habe mega viele Engländer, aber wieso ist England denn nicht so gut? Also, weil es ist ja krass irgendwie, wenn du siehst, einen Harry Kane, wenn er jetzt langsam spielt im höheren Fußballalter, jetzt ist er, glaube ich, 29, jetzt geht er immer ein bisschen weiter zurück, ist nicht mehr der Neuner, der vorne nur drückt. Aber der hat eine riesen Torquote und der kann Pass spielen. Das ist grossartig, aber ja, es ist halt am Schluss England, darum werden sie nie etwas gewinnen, oder? Das ist schade.
Und man hat immer das Gefühl, oder? Es kommt extrem viel bei den Engländern. Und man sieht jetzt auch wieder in dieser Nennung, es sind recht viele Engländer dabei gewesen und sagen, okay, doch, da ist wieder ein, ausser Musiala, der sich für Deutschland entschieden hat. Aber ja, eben, schlussendlich, man weiss nicht genau, was das denn liegt und so ist Fußball.
Ja.
Und es bleibt ja spannend und es ist sicher mega interessant, diesen Spielern bei ihrer Entwicklung zuzuschauen. Aber sie sind zum Teil wirklich blutjung.
Mhm.
Mit der Zeit, mit der Erfahrung, was dann passiert, ob sie dann in 10 Jahren wirklich die Superstars sind, können wir vielleicht das Resümee machen in 10 Jahren.
Machen wir einen Kalendereintrag.
Gut. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir einen Schritt weiter. Von den Superstars zu den Superstars in der Super League.
Ja, die 9. Runde ist gespielt worden, hat turbulent angefangen. Wir haben so ein bisschen in unserem Vorgespräch ein bisschen darüber geredet. Das erste Spiel, das war, ist Basel gegen St. Gallen. Ist, glaube ich, Werbung für den Schweizer Fußball.
Ja.
Und, es ist,
für gewisse Teile des Schweizer Fußball ist es Werbung gewesen, ja.
Ja, definitiv, genau. Und der andere Teil wird vielleicht 1-2 Mal noch da Thema sein, wenn es um die Liga oder die aktuellen Spiele geht. Und ja, wer hätte es können ahnen, St. Gallen legt los wie die Feuerwehr. Erste Minute, Karlen knapp neben das Goal. Hat man gedacht, so, das war ein Warnschuss gewesen, Schuss vor der Bug. Hat noch nicht gebracht. Sechste Minute, Gimeno. Obwohl, ich weiss nicht, ob man den Gimeno als Hauptperson in diesem Goal soll rausnehmen. Also der Mahles verliert den Ball in der Mittellinie gegen zwei.
Darf nie passieren, oder? Darf einfach nicht passieren.
Ja, dann haust du ihn lieber irgendwie, weiss ich nicht, raus oder wie auch immer. Und der Schmidt holt sich dort den Ball, spielt einen geilen Doppelpass. Akolo, mega geiler Pass, gerade in Lauf rein. Und ja, der Lang sieht dort nicht so gut aus. Der Gomas ist auch irgendwie ein bisschen aufgerückt und der Schmidt geht dann einfach in die Mitte rein. Adams hat irgendwie eine Welle rausrücken, hat vielleicht auch müssen rausrücken, ich weiss nicht. Ich bin ein bisschen unsicher gewesen, aber muss. Weil der Schmidt hat dort einen mega spitzen Winkel gehabt, aber nachher steht der Gimmi noch allein. In der Mitte, also.
Ja. Ich kenne das aus eigener Erfahrung aus dem Fußball. Wenn du in der Vorwärtsbewegung bist und dann verlierst so ärgerlich so einen Ball, das ist so mühsam und dass sie Meter einfach mehr machen und dann bist du zurück, dann bist du nur noch am Rennen und dann verlierst halt zum Teil deinen Gegenspieler aus dem Blickfeld. Definitiv. Es darf nicht passieren auf Profi-Ebene, finde ich, aber es ist halt so und du ärgerst dich dann kurz schnell und das ist vielleicht die Sekunde, wo du dann plötzlich einfach zu spät bist und dann steht der Gimeno halt einfach allein vor dem Goal und schiebt ihn rein.
Das ist so, ja. Ja, und der Schmidt hat jetzt gerade seinen Vertrag neu verlängert und hat das gerade zurückgezahlt irgendwie. Vielleicht hat er irgendwie eine Assistprämie drin, darum hat er nicht selber geschossen. Ja, aber ehrlich gesagt muss man sagen, es hat nicht so lange angehabt, sondern nachher hat ein gewisser Zeki Amdouni, neuer Nationalspieler, kurz Prozess gemacht und innerhalb von 2 Minuten das Spiel gekehrt. Und
nicht ganz allein, der kurze Prozess.
Nicht ganz allein.
Hat ein bisschen Posten dabei gehabt und ein bisschen Rücken dabei gehabt.
Genau, genau. Ja, beim ersten Goal war es ja wirklich so, der Lang, wunderschöne Flanke. Ja,
ich finde, der hat einen guten Match gemacht. Ja. Das ist immer gefährlich geworden über rechts.
Und wird nicht das letzte Mal sein, wo man sagt, schöne Flanken. Also es ist wirklich Sekiri mit dem Kopf, Zigi hat ihn, aber Amdouni steht dann allein vor ihm.
Ja, schneller als der Verteidiger und reagiert einfach viel schneller, wacher und
Und beim zweiten Goal, dort kommt der Amdouni im Strafraum am Ball und dort sieht aus meiner Sicht der Quintilla und der Magliza nicht.
Also es sehen etwa 5 St. Galler schlecht aus bei dem Goal.
Das ist so. Sie sind einfach dann noch der allerletzte Abschluss eigentlich, wo sie im Strafraum einfach keinen Druck auf ihn machen können. Und nachher noch der hure das Pech eigentlich, oder, dass der Schuss nachher an die Pfosten geht und nachher über Ziege eigentlich ins eigene Goal. Das ist natürlich ein bisschen Pech, muss man sagen.
Aber eben, das ist der FC St. Gallen und die gehen nicht auf. Mhm. Das gibt es nicht unter dem Zeidler aufgeben. Ja. Und sie haben dann wieder gedrückt.
Ja.
Pfostenschuss hat es noch gegeben. Ein Riesenball, wo ich sage, hey, durch die ganze Abwehr, Beidüren auf den Akolo, wo dann das Ding an die Pfosten hält. Mit ein bisschen Glück ist dann der drinnen.
Ja, ist ja Innenpfosten sogar gewesen, ja.
Ja, und nachher müssen wir diskutieren, finde ich.
Schon wieder. Hui. Ja, Basil Stillhardt nehme ich an, oder? Der letzte Mal faul am Mahles.
Ich habe mir das Weg ein paar Mal angeschaut. Ich habe auch das Gefühl gehabt, es gibt so viele verschiedene Meinungen. Gewisse sagen klar Ball, gewisse sagen klar Rot.
Ja.
Und ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der da ganz eine andere Meinung hat. Für mich ist es ein Foul, aber es ist nicht rot, weil der Mahles sich den Ball so weit vorlegt, dass er den Ziggy einfach aufnehmen kann. Und er in dieser Situation sieht, schaut er vorne, will den Ball nehmen und er spielt ihn schon zu weit vorne. Er legt ihn sich zu weit vorne vor. Der Stillhardt kommt dann zu spät, haut ihn um, aber für mich ist es nicht, die Aktion wäre fertig gewesen. Also wenn er ihn nicht verwünscht hat, hat sich der Mahles den Ball viel zu weit vorgelegt und der Ziggy hat ihn aufnehmen können. Da wäre es nicht mal ein Foul gewesen. Darum, für mich wäre es einfach ein Foul und vielleicht eine gelbe Karte. Aber rot finde ich schon gerade ein bisschen sehr hart.
Ja, also da bin ich jetzt zu wenig mit den Regeln vertraut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe es mir lustigerweise ähnlich aufgeschrieben wie du. Also gesagt habe, Mahles legt sich den Ball zu weit vor, aber durch das der letzte Mal ist, klare Sache, aus meiner Sicht. Ich habe jetzt nicht so genau darauf geachtet, ob der Ziggy anerkennte. Aber das kann wirklich
sein. Es sind 1-2 Meter zwischen dem Ziggy und ihm. Also.
Okay. Ja, aber also, ja. Für mich ist auf den ersten Blick wie klare Sache gewesen, aber müsste ihn das sicher im Nachgang noch einmal anschauen. Ja, und das ist natürlich schon heftig, oder? Wenn du vor der Halbzeit noch einmal weniger bist, das verändert einiges.
Aber ich habe noch mal schnell auf das zurück, ja. dass Ball vorlegen oder ja. irgendwo hinlegen, ey, das geht mir sowas auf den Sack. Mhm. Wenn du im Strafraum den Ball richtig aussen, also richtig Aussenlinie ja. rausleihst und dann der Verteidiger dich reinhaut und das wird niemals mehr eine gefährliche Situation, dann wird trotzdem irgendwie auf Penalty
entschieden. Ja, ja.
Ey, das finde ich einfach, oder? Entweder du bist in dieser Situation und du willst wirklich ein Goal, also ein Penalty soll eine Strafe sein für eine Verhinderung von einer klaren Goalchance. Und wenn du dich weg vom Goal bewegst, und das gibt es so häufig, dass man irgendwie den Ball sich zu weit vorlegt und dann hofft, dass einer schleift und so, dass man reinkommt. Ich finde einfach, dass mit dieser Masche soll man aufhören, weil ich finde, es ist mega unsportlich.
Ja. Ja, aber ich muss mir noch einmal anschauen. Ich habe das wirklich nicht geachtet. Aber dort gibt er recht. Sobald einer rauszieht, finde ich auch, dort muss man mal irgendwie neue Regeln finden. Aber wir haben noch ein paar Themen, wo man glaubt, man muss neue Regeln finden. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch dazu. Oder vielleicht schon in dem Spiel, weiß auch nicht. Ja, okay. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben gehabt, nach der Halbzeit gerade noch eine schöne Flanke vom Lang. Börcher dort, aber der Ziggy hat den relativ souverän. Und ja, mich hat es gedacht, Basel hat das in der zweiten Halbzeit nicht so clever gespielt, wie sie müssten. Also für das, was Basel ist, für das, was sie mal mehr sind, hat man da mehr müssen rausholen oder hat man da müssen souveräner agieren?
Ja, aber man sieht, dass die Mannschaft aber noch nicht so gefestigt ist.
Ja, ja.
Und ja, eben, eine gefestigte Mannschaft würde so stromschnell abspielen und sagen, okay, wir sind eine mehr, wir möchten das gescheit. Aber es sind junge Wilde. Ja. Und vor allem wild ist es dann etwa 3 oder 4 Mal im Strafraum vom FCB.
Ja, das ist ein Skandal, wirklich. Also.
Oder wie es der Mario Frick gesagt hat, ich glaube, 3 Mal foul gibt es einfach Penalty.
Ja, es braucht 3 Mal in dem Fall. Also, an dieser Stelle, wenn Leute vom St. Gallen Forum zulassen, das Mal bin ich auch der Meinung, es war faul am Gimino gewesen. Aber vielleicht muss man sich einfach mal überlegen, wenn man die ganze Zeit auf die Schnorre geht und Schwalben macht, ob es vielleicht wegen dem nicht pfiffen worden ist. Ist es kein Grund? Darf nicht sein, ich weiss. Aber ganz ehrlich, im Hinterkopf von einem Schiri ist wahrscheinlich einfach so, Gimino ist gehabt. Weiss nicht, das dürfte nicht sein, aber ich glaube, das ist einfach im Unterbewusstsein und vielleicht ist jetzt das mal die Retourkutschen und ein bisschen Karma, aber du, mein Gott.
Und der Nuhu, der tritt einfach alles, was sich bewegt im Strafraum, habe ich manchmal das Gefühl. Also ich weiss nicht, muss ihn kennen. Das sind noch 2 Situationen gewesen. Ja. In keiner muss man mit dieser Grätsche da rein.
Nein,
verstehe ich echt nicht.
Gar nicht.
Und ich habe das Gefühl, dass ein bisschen die Schwachstelle momentan vom FCB. Also da ist ein Hochrisikofaktor für die Verteidigung. Weil also so wirst du etliche Penalties bekommen.
Ja, also er ist einerseits physisch genial hinten. Aber eben, wie du gesagt hast, also du musst einfach, also als Basel-Fan würde ich glaube immer schwitzen, sobald der irgendwie in Strafraum in die Nähe von jemandem kommt. Ich weiss gar nicht, der Trikotzupfer, ist der von ihm gewesen?
Nein.
Das war nicht er gewesen. Das habe ich eben nicht aufgeschrieben gehabt, aber dann noch, ja.
Das ist auch klar, oder?
Ja, über das muss man auch nicht reden. Auch das ist eben Penalty und,
Aber auch dort, beim Trikotzupfer habe ich auch noch genau hergeschaut und das Gefühl gehabt, St. Galler, der auf den Goalie zu, jetzt ist mir der Name entfallen. Eigentum, was haben, der Junior.
Ja, ich habe
auf der Reihe aufs Goal. Ja, und auch dort wieder der Ball, also wenn ich das gesehen habe, er ist wie so zu weit und der Goalie ist ja schon da und nimmt den Ball auf in dem Sinn. Ja. Ich weiss nicht, ob er ohne Trikotzopfer gleich mit der Geschwindigkeit noch vor dem Goalie an den Ball gekommen wäre. Ich hätte jetzt gesagt, eher nicht.
Ja.
Und sehr wahrscheinlich ist das auch die Erklärung gewesen, wieso dass es dann kein absoluter Fehlentscheid war. Aber von mir aus gesehen, muss man also Penalty geben.
Aber es hat ja immerhin, alle guten Dinge sind 3, oder?
Muss einfach immer weitermachen, bis irgendeines Mal nicht mehr kannst. Wobei das habe ich den letzten Mal das Gefühl gehabt, ist eigentlich der wenigste
Penalty. Ja, aber dort würde es mich jetzt wundern, mit der Argumentation von vorher, die du gesagt hast, mit dem Zweit vorlegen.
Ja, auch wieder.
Da war jetzt Zweit vorgelegt dort vom ACW da, und dort hat jetzt gesagt, also ich hätte ihn nicht gegeben, ganz ehrlich, aber es ist einfach dumm. Also wenn der schon den Ball so weit vorlegt, musst du ihn nicht runtersäbeln. Aber
genau, muss eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Ja. Genau, so ist es. Ja.
Görtler hat den erst im Nachschuss gemacht, Hitz dran gewesen, aber da kann man nichts machen. Ja.
So ist das.
Genau, und nachher ist 2-2 gewesen, 70. Minute, und mich hat es kurz gestunkt. Da hat Basel kurz rasch ein bisschen Angstschweiß bekommen, also zu Recht auch, wo man dann denkt, so Scheiße. Also St. Gallen ist unangenehm, auch mit 10 Mann, und ja, es hat dann gebraucht, dass sie den Bradley Fink eingewechselt haben, irgendwie in der 82. Minute, und 30 Sekunden später wieder eine Flanke vom Lang. genial und irgendwie ein Kopfball auf gefühlt Grasnarbenhöhe. Also für das muss nicht 1,90 groß sein, wie der Fink wäre.
Der Ball aber, hat noch so einen tückischen Aufprall, bevor er da reinkommt. Aber auch die Flanke müssen wir verteidigen können.
Ja, dort hat es mich einfach gedacht, also einerseits die Flanke habe ich cool gefunden, aber dass er sich, also der Fink, recht gut an diesen Verteidiger davor gestohlen hat, das
ja, guter Lauf.
Das war sehr cool gewesen, muss ich sagen. Und,
übrigens, der, der am Trikot zupft, war der Sutter.
Ah, Sutter. Okay, ja. Ja, ich bin jetzt sicher. Ja, das ist gut.
Ja, und dann war das 3-2 gewesen.
Genau.
Und ich finde, ja, also der FCB ist ein klein bevorteilt worden in diesem Spiel. Und glücklicher Sieg für den FCB.
Ja, und St. Gallen hat alles eigentlich richtig gemacht. Also ich meine jetzt, was willst du in dem Spiel sagen, was nicht gut war, außer die rote Karte, aber ich meine, den musst du fast nehmen. Eben, das Foul dort.
Also von mir aus gesehen, hat allgemein ein paar Situationen drin gehabt, wo ich glaube, anders hätte entschieden als Schiedsrichter. Zum Teil Schwalben habe ich gedacht, okay, doch, kann man so sein. Könnte man jetzt aber einfach sagen, ja, man lässt einfach weiterspielen, lässt es sein.
Ja.
Und was natürlich auch bitter ist, gell, Maglitz hat den Gelb bekommen, ist im nächsten Spiel gesperrt, der Stielhardt ist jetzt draussen. Also, ja, die Innenverteidiger im FC St. Gallen wären auch nicht mehr. Wieso das Sterg Unit spielt von Anfang an, finde ich auch spannend, weil der ist ja eigentlich auch so ein Talent, wie man genannt hat, wäre wechselwillig gewesen, vielleicht ist das Problem. Da haben sie auf jeden Fall noch. Also.
Ja. Was ich einfach finde, eben, über das kann man vielleicht auch irgendwie schon mal diskutieren. Basil Stielhardt in der Innenverteidigung ist für mich einfach nicht die Lösung. Also, klar, sie haben vielleicht nicht viele andere, eben, wenn man jetzt anschaut, wer ist noch verletzt oder wer ist auf der Bank gewesen. Ich sage jetzt niemand anders, aber für mich ist das nicht die Lösung. Also, das finde ich wirklich keine optimale Besetzung. Aber, ja, ist nicht das erste Mal, wo er einen Fehler macht.
Ankerum auch wieder schön, dass du so einen in der Mannschaft hast, wo du wahrscheinlich einfach überall springen kannst.
Genau, also eins weiter vor, tipptopp, würde ich den immer bringen, auf jeden Fall. Ja,
ja gut. Eins weiter, oder?
Eins weiter vor. Ja, das sind sie nicht. He. Aber das Zürcher Derby war GC gegen den FCZ. Seit irgendwie, weiß auch nicht, gefühlten 50 Jahren ist wahrscheinlich GC vor dem FCZ. Ja, was man noch sagen muss, ist das erste Spiel nach dem Franco Foda gewesen. Das haben wir ja gar noch nicht thematisieren können, oder? Meinte ich.
Müssen wir auch nicht gross.
Also müssen wir auch nicht im Detail. Ich glaube, jetzt geht es aufwärts mit dem FCZ. Und wenn man kurz zusammenfasst.
Bin ich ganz sicher, ob es aufwärts geht. Muss ein bisschen widersprechen. Ich habe das Gefühl, es ist der alte FCZ, der gespielt hat. Sie haben das Spiel im Riff gehabt, sie haben gut gespielt, sie haben sich nicht belohnt. Und am Schluss hast du nicht 3 Punkte auf dem Konto, wo sie hätten müssen. Ha, finde ich.
Ja, also für mich haben sie einfach gegen vorne sind sie viel, viel gefährlicher gewesen als alles, was sie unter dem Foda gezeigt haben. Hat's mich
also ich finde, sie haben unter dem Foda gute Spiele gehabt, wo sie recht gefährlich gewesen sind und sie einfach nicht gemacht haben. Pfosten und was auch immer, Chancenverwertung. Und das habe ich jetzt in dem Spiel auch nicht wirklich gesehen, dass sie da eine Verbesserung haben. Klar, ist auch schwierig, wenn der Knopf drin ist. Was er gut gemacht hat, er hat auf das alte Spielsystem umgestellt, also mit der Dreierabwehr. Das hat sicher auch gewisse zum Beispiel einem Marcus Sano wieder Sicherheit gegeben. Du hast einfach einen Tossin vorne drin gehabt, der den letztjährigen Sissei ersetzt hat. Also, es ist schon ein bisschen so gewesen wie letztes Jahr. Und, ja, aber wirklich viel. Also, sie hat, von mir aus, sie hat den FCZ das Spiel müssen gewinnen.
Also, ja, definitiv, finde ich auch. Also, mich hat den GC dafür wieder ein bisschen enttäuscht, muss man sagen. Sie haben ja zwar in der 9. Minute schon das 1-0 geschossen, dann haben gedacht, oh, wenn das gezählt hätte, wäre es auch in die andere, hätte es vielleicht ein bisschen anders rum sein. Bolla, Flanke, Schmid, Machne.
Schmid heisst er.
Schmid, Entschuldigung. Und
ein richtig guter Handballer heisst eben auch Schmid.
Genau, aber vielleicht liegt es an dem, ja, genau. Dort ist es gut gewesen, dass es einen VAR gibt, oder, dass man den zurückgenommen hat.
Weil dann loben wir ihn auch jetzt mal, oder, den VAR.
Also, man muss fair sein, weil eben, wir haben genug Diskussionen gehabt, aufhören mit VAR und so, vor allem in den Sonntagsspielen, aber ich meine, genau solche Sachen ist doch wichtig, dass man so etwas kann zurücknehmen, weil das ist schade, wenn solche Goal zählen. Ja, aber nach 14 Minuten Marquesano, sein erstes Saisongoal, ist für mich wie so ein bisschen sinnbildlich. Du hast vorher gesagt, er hat eine andere Position, eine bessere Position aus meiner Sicht. Tosin leiten über zum Marquesano, wo einfach vergessen wird irgendwie.
Also es war eine 3-gegen-2-Situation, 3 Zürcher gegen 2 Grasshoppers und das in der eben, 14. Minute dürfte nicht passieren. Das dürfte nicht. Überrumpelt worden, die GC-Abwehr.
Oder? Ja, und beide Innenverteidiger von GC gehen einfach auf den Ball führen und spielen. Das habe ich gar nicht verstanden, dass der rechts und links niemand deckt. Und ja, also, ist jetzt nicht eine Riesenleistung für den Marquesano, aber ich glaube, es tut ihm gut, das erste Goal.
Ja, definitiv. Und nachher, sie sind noch besser gewesen bis zu der Pause.
Ja, aber ich habe mir dann auch noch Schüssel vom Cemaili, oder? Ja. Ist das, ja, also in der 35. Aber nachher habe ich mir auch nichts mehr aufgeschrieben, oder? An gefährlichen Chancen.
Mir ist auch der Tosin noch eingefallen, so ein bisschen als Duracell-Häsli, weil der ist ja abgegangen, einfach gerannt und gerannt und gerannt.
Ja.
Sehr, manchmal ein bisschen glücklos, aber ja, also an der Kondition wird es nicht liegen.
Nein, dem wird es definitiv nicht fehlen. Was alles andere als ein Schüssel war, ist dann das 1-1. Ich habe das Goal, ich weiss nicht, wie man manchmal angeschaut, ich finde das ein richtig geiles Goal, muss ich sagen. Also, der Bolla kommt irgendwie, ich weiß nicht mal, 25 Meter vor dem Goal oder den Ball über. Der Selnes greift auch nur so halbherzig an, das ist ein bisschen schade, aber vielleicht denkt er, ja, der schießt eh nicht von dort. Und nachher wirklich ein riesen Strich. Und was geil ist an dem Goal, irgendwie der Kawabe, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder Glück, dass er eigentlich wie vorne durchkommt und ich glaube, am Brecher so jede Chance nimmt, dass er den Ball irgendwie früh genug sieht. Und ja, ansatzlos, so wie es muss sein. Aber ja, auch aus dem Nichts, muss man sagen, am Schluss.
Ja, und also, eben, FCZ hat sich nicht wirklich verunsichern von dem. Mhm. Als Gefühl kam, am Schluss sind sie wieder die bessere Mannschaft gewesen. Nach der Pause war GC doch ein bisschen aktiver und hatte das Gefühl, es kommt etwas, kommt vielleicht etwas, müssen ja reagieren, sind hinten drin.
Haben auch umgestellt, das hat ihnen, glaube ich, auch gut getan, dass sie irgendwie auf ein 4-3-3 irgendwie gewechselt haben. Aber ich habe mir am Schluss einfach auch nicht viele Chancen aufgeschrieben von beiden Seiten. Also gerade Tosin noch, wo am Hammel, der jetzt spielt, gescheitert ist. Und der Santini, der am Pfosten scheitert, das wäre am Schluss auch abseits gewesen, muss man sagen. Eben, von dem her kommt es so. Aber ja.
Nein, es war nicht zwingend gewesen, aber sie haben es versucht mehr und sie sind die aktivere Mannschaft gewesen, der FC Zürich in dem Spiel.
Mhm.
Und ja, ein Punkt ist gut. Ich glaube, in dieser Situation nimmst du auch den Punkt für den FCZ. Und
musst, glaube ich, ja. Aber für mich ist es wie ein kleiner Schritt vorwärts gewesen. Auch wenn es jetzt nicht super gewesen ist, auch wenn es jetzt nicht irgendwie ein Feuerwerk gewesen ist, ich bin gespannt auf das nächste Spiel, ob es weiter rauf geht oder ob es einfach jetzt gleich bleibt. Also bin ich wirklich sehr gespannt.
Ja, das nächste Match ist, da müssen sie eine Reaktion zeigen, weil wenn sie den nächsten Match verlieren, sind sie dann schon recht abgeschlagen letzt.
Ja, das ist definitiv
so. Gegen den FC Winterthur.
Genau.
Und die sind im Höch!
Die sind im Höch, sehr schöne Überleitung. Und auswärts in Sio gespielt gehabt.
Und dann ihr das Höch kaputt gemacht. Kann man auch so sagen, oder?
Ja, voll. Also was krass ist halt, oder, wenn du Sio bist, beissest du, glaube ich, jetzt auch in dein Hinterteil rein, wenn du gegen Basel gewinnst, gegen St. Gallen gewinnst und nachher eigentlich einfacher kann es ja nicht sein aktuell gegen Winterthur. Vielleicht kann man ihnen zur Beruhigung sagen, hey, es war Nazi-Pause gewesen, vielleicht haben sie sich gut können vorbereiten auf das, sie sind positiv in die Nazi-Pause, aber ja, es hat an Film gefehlt, muss man ehrlich gesagt sagen. Vor allem an Chancen. Ja. Also Horror war, ich habe die erste Halbzeit gesehen, bevor ich selber am Match bin in Luzern. Irgendwie bis zur 40. Minute habe ich mir keine Chance aufgeschrieben. Nachher in der 40. Minute ist irgendwie etwas ganz Komisches passiert, wo der Ramisi schießt und der Poa dreht sich weg, wird ihm irgendwie an den Rücken geschossen und das ist Hens. Wahrprüft, wahrzertifiziert sozusagen. Da wäre mal meine erste Kritik, wenn ich sage, so, wo ist da Hand? Wie?
Aber, also, ich habe das gesehen in Wiederholung und ich finde, es ist recht unklar. Mhm. Also, ich habe schon das Gefühl, es geht an Rücken und weniger an Arm, an Oberarm. Aber ich glaube, die Videobilder haben das nicht wirklich können entschlüsseln. Und
wahrscheinlich, ja.
Darum hat man ihm gesagt, ja doch, im Zweifelsfall für einen Stürmer.
Vielleicht, ja. Und Roman Buss ist dann souverän geblieben. Wie eigentlich so oft, wenn er am Penaltypunkt steht. Aber es gibt noch einen, der noch besser auf Penalty schießt und das seit Jahren und Jahrzehnten. Das ist Balotelli und das ist 4 Minuten später Stojkovic schießt. Gelmi, dort glaube ich, ist klar gewesen. Also ja. Den darf man sehr gerne geben. Der hatte die Hände wirklich zu viel im Spiel gehabt. Und Balotelli ganz souverän sein erstes Goal für Sio. Man hat es dann auf Blue ein bisschen glorifiziert. Es war immer noch eine Penalty gewesen, muss man sagen. Für das hätte er sich noch nicht gross bewegen müssen. Also von dem her ruhig bleiben. Und dann die zweite Halbzeit hat mich erstaunt. Ich habe gedacht, wie man immer so schön sagt, psychologisch wertvoll, kurz vor der Pause dann noch ein 1-1 gemacht.
Und Winter war schon ein paar Mal 1-0 in Führung in dieser Saison.
Genau.
Und am Schluss drunter gekommen.
Ja.
Nichts war gewesen.
Und aber ja, da hat der Ballet vor allem ein bisschen etwas dagegen gehabt. Also in den 53. hat er irgendwie an Pfosten, Aussenpfosten geschossen. Und nur 6 Minuten später dann also ein Goal, das ich finde, ist fast ein bisschen zu wenig gewürdigt worden. Also ich finde es auch wieder fast ein Traumgoal. Man sagt damals nur Traumgoal, wenn es irgendwie Weitschüsse sind oder so. Der Burkhardt läuft auf dem Flügel, passt in die Mitte zum Buss. Der Buss spielt auf den Ball im Strafraum. Der nimmt den Ball irgendwie so genial hinten durch mit und schießt ganz ruhig. Hat mir jetzt mega gut gefallen, das Goal, dass er so ruhig bleibt in dieser Situation. Und
ich muss jetzt da wirklich einen ganz schlechten Wortwitz bringen, oh. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wir sind im Ballett.
Wow. Hätte ich jetzt so einen Knopf, wo ich könnte machen, den Dünsch. Aber ich werde ihn für nächstes Mal rein tun. Finde ich gut. Schlechte Wortwitz, habe ich Freude.
So schlecht ist er gar nicht.
Nein.
Heisst du wirklich so?
Ja, heisst also, Ballett, ja.
Nein.
Genau. Also,
ja. Riesenkiste, Riesenkiste.
Ja, ja.
Und nachher hat es den Goalie gebraucht.
Ja.
Weil sie ja doch das Gefühl gehabt hat, da, das sind sie hässig gewesen. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt sind die hässig.
Ja.
Kannst du nicht sein, dass du gegen den Letzten aus der Liga 2-1 hinten bist, daheim vor eigenem Publikum.
Mhm.
Und dann ist es recht auf Fayulu. Die Schüsse sind gekommen und er hat einen Weltklasse-Tag gehabt an dem Tag.
Ja. Ja, das ist schon so. Ja. Der hat er, glaube ich, auch die besten Noten bekommen. Oder nach dem Ballet die besten Noten bekommen. Das ist, ja, ist sehr wichtig gewesen.
Gehört er, glaube ich, noch sein, oder?
Ich meine, die hat es ausgelehnt, ja. Ja. Ich weiss nicht, ob sie auch auf Optionen haben, wahrscheinlich nicht, aber ja, es ist... ich staune übrigens, wenn wir jetzt kurz einen Einschub machen dürfen. Im Ausland sieht man das immer wieder, Spieler, die ausgelehnt sind, dürfen nicht gegeneinander, also gegen eigene Vereine spielen. In der Schweiz gibt es das, glaube ich, einfach nicht. Ich weiss nicht,
ob es das hätte früher mal gegeben, definitiv, ja. Das weiss ich noch. Aber ich glaube, man hat das rechtlich wie abgeriegelt und gesagt, das ist eigentlich komische Regeln eigentlich.
Ja, ja, klar. In England ist das gang und gäbe.
Gut, wirklich, eben, meistens ist es so, dass du dann vielleicht noch vom anderen Arbeitgeber ja noch Lohn bekommst.
Genau.
Dann finde ich es ein bisschen komisch, wenn dann Goal schießt gegen den anderen.
Das
aber
ist
so,
es
ist, so ist Sport, ja.
Ja, also ich finde es auch gut, dass man das zulässt. Ja, und nachher ist am Schluss halt einfach noch ein Konter passiert, oder? In der ganz, ganz letzten Minute, in der 96. Gorba hat irgendwie Konter lanciert und Pass auf den Cambéry.
Man könnte den Konter besser spielen.
Ja, definitiv.
Weil,
ja.
Schlussendlich ist es dann nicht so, dass der Gorba einfach... Also er muss ja dann, er trifft nicht gut, er schießt gut,
ja.
Aber er ist immerhin noch in der Mitte gedeckt worden. Das ist noch einer rum gewesen, der noch hätte können. Also von dem her, man könnte immer in dem Moment, habe ich das Gefühl, man hätte es besser rausspielen können, dass es klarer ist.
Ja, und der Cambéry hat... Es hat auch einen guten Schuss von ihm gebraucht, ja. Weil wenn der nur normal gut hat geschossen wäre, hätte er ihn sicher gehabt. Am Schluss hat es auch nicht so viel ausgemacht, aber ja, durch das der erste Sieg seit 1985. Huch, lang ist her. Ja.
Und die Wundertüte Sia ist definitiv zurück.
Ist wieder zurück. Ja, ist wirklich wieder zurück. Und ja, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Also, das mal mit zwei Stürmern haben sie gespielt.
Das machen sie, glaube ich, nicht
mehr. Sia. Nein, glaube ich auch nicht. Wirklich nicht. Ich hoffe dann, dass es halt einfach für einen Stojkovic Platz hat, dass nicht irgendwie jetzt ein Balotelli fix vorhin ist, weil ich finde das halt für eine Ausbildungsliga schade.
Ja, ich habe das Gefühl, in dem Spiel, dass Stojkovic ein bisschen isoliert war, durch das, dass
ja,
der hat sehr viel Platz genommen und gewisse Zungen behaupten, das ist Balotelli, sie haben Zehnte gespielt, ein paar Minuten lang.
Also, ja. Du meinst, das grosse Ego von Balotelli hat ein bisschen viel Platz auf dem Feld gebraucht.
Vielleicht, weil Stojkovic so gut in Form war.
Ja, ja.
Und irgendwie also, etwas muss da ja schon gelaufen sein. Oder eben nicht so gelaufen sein, weil normalerweise hat er sehr wahrscheinlich, hätte ich jetzt das Gefühl, im Normalfall würde er gegen Winti reüssieren, aber.
Ja. Ja, ich bin allgemein gespannt, wie sich das wird weiterentwickeln mit dem Balotelli. Ich glaube, es ist nicht nur ein Segen für sie auch. Vor allem jetzt, wo sie eigentlich ein tolles Team hätten, wo sie eigentlich gut drin gewesen wären. Aber, ja, wir werden es sehen, was der Balotelli so hinbringt. Wenn wir schon irgendwie von Italienisch reden, gehen wir ins Tessin runter.
Lugano Servet 1-0, that's it.
Das war es gewesen, das muss man wirklich Wahnsinnsspiel gewesen. Alle, die Werbung für den Schweizer Fußball sehen, schauen sich das Spiel in voller Länge an. Und,
also unsere Erwartungen sind mehr als erfüllt worden, glaube ich.
Mhm, das hat 1 Goal gegeben, oder? Das ist,
ja.
Ja, das ist, Also es war wirklich schwierig. Also,
also wenn zwei Spielzerstörer gegeneinander spielen, dann passiert einfach auch nichts. Mhm. Und es war wirklich nichts los in der ersten Halbzeit, außer Kampf und Feldpass. Ja. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Schönes Wetter.
Was man vielleicht auch noch muss sagen, ist, hure viele Spieler gefällt, verletzt oder gesperrt. Oder? Also Botani, Selar, Dulin auf der anderen Seite, Botani, eben habe ich gerade vorher gesagt, Bedia, glaube noch verletzend. Eben, es hat am Schluss dann schon viel gefehlt, aber trotzdem, das ist eigentlich keine Entschuldigung dafür, dass am Schluss nur ein Weitschuss vom Sabatini, ja, also es hätte ja nicht anders können kommen als ein Weitschuss, ehrlich gesagt, muss man am Schluss sagen.
Eben, ja, bei dem Weitschuss, findet die Hälfte vom Goal gehört dem Steffen.
Ja.
Wie er das relativ gut macht, gegen die halbe Abwehr von Servette und dann leider noch über auf Sabatini.
Dort habe ich einfach noch aufgeschrieben, den Wals, wo als defensiver Mittelfeldspieler ist und der Innenverteidiger, den ich leider nicht aufgeschrieben habe, die sind einfach zu weit weg vom Sabatini oder der Innenverteidiger kommt spät raus, dass sie irgendwie Druck auf ihn entwickeln. Ja, aber eben, ich hätte nicht gewusst, wie Lugano anders ein Goal schiessen will. Ehrlich gesagt, ich habe nachher noch zwei Sachen aufgeschrieben, noch zwei Chancen aufgeschrieben, aber die sind alle schon in der zweiten Halbzeit. Ich weiss nicht, hast du den ersten?
Nicht.
Nein.
Der nächste Punkt ist 85. Minute. Das ist ein guter Angriff von Servette.
Ja.
Schnell, schnörkellos, Ball, Stafette. Und der Aprella, der spektakulär rettet.
Dort hat Saipi nicht so gut ausgesehen, hätte man schon müssen sagen. Der wäre... ein bisschen unentschlossen gewesen, aber ich habe mir vorher einfach noch einen Weitschuss vom Pflücken, der nicht so gefährlich war, oder der Aliseda, der allein aufs Goal gegangen ist, aber einfach zu wenig daraus macht, aber genau, eben, mehr habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ich glaube, nur ein umkämpfter Match.
Ich bin nicht sicher, ob jetzt Lugano verdient gewonnen hat, weil ich kann es nicht sagen.
Ja, ist schwierig, also ist wirklich...
Wenn zwei nicht Fußball spielen und die eine Mannschaft einfach 1-0 gewinnt.
Ich habe noch so ein paar Statistiken rausgesucht. Lugano hat zum Beispiel keinen Corner in dem Spiel. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist, eben, ich meine, du musst wirklich blöd tun, dass du keinen Eckball bekommst, oder? Also, das heisst einfach, du hast wahrscheinlich keinen aufs Goal geschossen, der abgeblockt worden ist, oder? Das, ja. Und Servette so gut in Form, aber einfach wieder, wir haben vorher darüber geredet, vielleicht einfach selber die Schuld, wenn man einfach nicht getraut. Ich glaube, Lugano in dieser Form und mit diesen Absenzen hätte man jetzt vielleicht gut können Punkt sicher abluchsen.
Ja, sehe ich genauso. Und wenn wir von einem Spiel sind, wo wir sagen, okay, da hätte man jetzt nicht wirklich müssen zuschauen müssen, finde ich. Würde ich sagen, gehen wir gerade zum nächsten, wo wir...
wo wir beide zugeschaut haben, Mensch.
Ja, und mit Freude zugeschaut haben, finde ich. Wenn man so den Match noch im Kopf gehabt hat, und ja,
Der ist nebenbei gelaufen. Aber ich kann vielleicht sagen, die Liga hat mega gut angefangen mit Basel gegen
St. Gallen,
genau. Und hat nachher auch spektakulär aufgehört mit Luzern gegen IB.
Ja, wenn Mannschaften Fußball spielen, dann passieren so coole Match. Und das werden wir ja auch sehen als Zuschauer. Für das sind wir ja im Stadion. Und,
genau.
Ja. Aber eben.
Aber eben, ja. Ja, was kann man sagen? Der Vicky war gesperrt, vielleicht als Randnotiz. Dort hat der Zoltán Kadar als Trainer an der Seite gestanden. Und ich weiss nicht, wie viel dass wir darauf eingehen wollen, was wieder für ein Theater in Luzern ist. Man kann es vielleicht einfach kurz erwähnen, weil man es auch gesehen hat. Bernhard Albsteig hat wieder müssen, weiss auch nicht, wieso auch immer in einer ruhigen Zeit ein bisschen Wirbel geben. Ihm ist es, glaube ich, einfach zu ruhig in Luzern und, ja, ich glaube, eine gewisse Senilität hat dort langsam eingesetzt, ehrlich gesagt. Aber.
Ohne Worte.
Ohne Worte, genau. Aber ich glaube, wir kommen eher zum Sportlichen. Es ist, hat schon stürmisch angefangen. Und schon, ich weiß auch nicht, das hast du sicher auch gesehen, irgendwie schon in der vierten Minute hat man müssen, den Elia, der war immer am Wirbeln vor. Und man hat immer schon gesagt, also bei uns haben wir gesagt, hey, du, der wird gefährlich. Und in der 15. Minute war er mal, glaube ich, rechts gewesen. Blum, ein schöner Chipball. Aus meiner Sicht der Burke, der sich verschätzt.
Im Sport haben wir dann gesehen, dass er abgelenkt ist.
Genau.
Vom Yashari.
Ja.
Aber ob jetzt das der Richtungswechsel geht, dass man in der Innenverteidigung nicht gut ausgesehen hat.
Ja.
Andere Frage, aber es ist auch gut gespielt.
Genau. Und eben erste Chance, erstes Goal dort, oder? Also von IB. Und ja, das ist, zuerst habe ich gedacht, ui, das ist schwierig, oder? Wenn Luzern, habe ich gedacht, langes Null haben und nachher irgendwie ein Lucky Punch, aber.
Nee, ist gerade weitergegangen.
Ist gerade weitergegangen und, ja, ich weiss nicht, wir werden ihn nicht Lucky Punch nennen, oder? Also, wenn wir schon vorher über einen Zirkus geredet haben, ist das passend. Hat es den Artist dazu gebraucht, den Pascal Schürpf, den ich glaube, die Saison auch schon mal als Sportinvalid bezeichnet habe. Nehme ich wieder zurück. Ein Einwurf vom Friedeck. Schürpf nimmt ihn an, leitet ihn über von Balmos, also artistisch und ja, also geniales Goal. Also das wird man noch öfters sehen, wahrscheinlich in Saisonrückblick.
Ja, und es hat einen Auftrieb gegeben, FC Luzern, das Gefühl dieser Partie. Sie sind dann wirklich gemerkt, hey, das IB ist schlagbar und das werden wir jetzt auch zeigen. Und sie sind dann wirklich gedrückt, gut gespielt, also schöne Ballstaffette dabei gehabt. Und ich meine, eben, wenn man das Mittelfeld von IB angeschaut hat, ja, definitiv mega krasse Spieler, die da hatten. Und trotzdem, sie sind eigentlich in der Mitte, habe ich das Gefühl, in der ersten Halbzeit dominiert worden.
Ja, vor allem, ich hätte gesagt, nach dem 1-1 hat IB nicht genau gewusst, wie sie jetzt aus dem rauskommen. Was man vielleicht Luzern kann vorwerfen, ist, dass die Situation bis zur Halbzeit nicht besser ausgenutzt haben. Aber eben, ich meine, es ist immer noch IB auf der anderen Seite, eben mit einerseits dem Mittelfeld, aber ich meine auch auf allen Positionen wirklich sehr krass besetzt. Über das Hands vom Kamera in der 25. müssen wir vielleicht trotzdem noch reden. Ist auch wahrgecheckt worden. Kopfball, Meier, Kamera hat Hand raus.
Der Ball wäre sehr wahrscheinlich ins Goal.
Sicher aufs Goal.
Verstehe ich jetzt echt einfach. Das verstehe ich nicht. Das ist keine offensichtliche Fehlentscheidung.
Nein. Das
aber einfach das Gefühl, Chiris dürfen einfach mal laufen und wenn dann etwas ist, kommt ja dann war schon. Es wäre gescheit, dass sie würden mal pfeifen und dann kann man es gut überprüfen, weil, oder? Dann wäre es sehr wahrscheinlich jetzt hier ein Penalty gewesen, weil die Entscheidung wäre richtig gewesen. Oder die Ball, die Hand, hat dort nichts zu suchen und er ist nicht mal angelegt. Also, ja.
Ja. Eben, das ist definitiv so, ja. Nachher hat es mich gedunkt, irgendwie so nach der also bis zur Halbzeit und nach der Halbzeit. Es ist ein bisschen plätschert, das Spiel, aber nicht auf, also nicht negativ, sondern es ist einfach nicht die ganz, ganz heissen Szenen sind da gewesen. Ich habe mir dann die Chance vom Ugrinic in der 70. Minute rausgeschrieben, wo ich bin noch nicht ganz sicher, ob er wollte schiessen oder flanken, aber es ist länger und länger geworden und fast ein Briefkastengoal an Marius Müller, aber er ist noch dran gewesen. Allgemein ein Riesenspiel wieder gemacht, Marius Müller. Hat ihn auch ein paar Mal gebraucht, muss man wirklich sagen. Also es hat schon ein, zwei gefährliche Chancen gegeben.
Ja, und eben, es sind viele Wechsel passiert in dieser Zeit. Genau. Man hat das Gefühl gehabt, ja, es geht wirklich ein bisschen runter mit dem Niveau. Und man mag nur so. Und dann hat man neue Kräfte gebracht. Und dann ist es, habe ich das Gefühl, es ist wieder ein bisschen besser geworden. Ja. Vor allem Luzern ist besser geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Nochmal ein kleines bisschen besser. Und am Schluss habe ich das Gefühl gehabt, ja, also, jetzt ist IB knackbar. Jetzt, wenn nicht jetzt, dann muss man einfach gehen. Und dann kommt der Klinst auf den Platz noch zu einem Kopfball, der eingewechselt worden ist, der Neuzugang. Klitsche heisst er, glaube ich.
Genau.
Malischer Togoi-Nationalspieler. Noch nicht viel von dem gehört. Und ja, aber macht halt einen guten Kopfball, der davon mal, wo es dann auch gut hebt. Und eben. Und dann das Gefühl gehabt, Luzern versucht ein bisschen, trotzdem, dass sie echt besser sind, versuchen sie das Spiel heimzubringen, also so unentschieden heimzubringen und ein bisschen auf Resultatsicherung machen. Auch eine Einwechslung für einen Stürmer raus, Innenverteidiger rein, hinten in eine Fünferkette gewechselt und ja, trotzdem nicht geschafft, den letzten Angriff bis zu der 95. Minute wirklich konsequent dran zu bleiben. Benito viel zu viel Platz auf der Seite, macht aber auch eine super gute Flanke butterweich auf den Samee, der sich zwischen den Verteidiger vom FC, also zwischen den neu formierten Innenverteidiger durchsetzt und ein bisschen Kopfweh hat nach dem Kopfstoß dann auch, aber ja, macht es natürlich super. Und
ja, krass, ich meine, vorhin eigentlich am nächsten Pfosten war der Becker gewesen mit irgendwie, weiß auch nicht, fast 2 Meter, also sicher 1,90. Eben, geniale Flanke, Benito, Simani und er sind eben, er ist zwischeninnen gsi, ist super weggelaufen. Ich habe mir einfach vorher noch 2 Sachen aufgeschrieben von Luzern, aus Luzerner Sicht. Der Aboubakar, der einen Schuss gehabt in der 89. Minute, wo der am Kamera, der Kamera abgerätscht hat. Habe ich müssen sagen, geniale Szene vom Kamera, also wirklich, wirklich super Defensivleistung. Aboubakar könnte man vielleicht sagen, wenn man den würde direkt nehmen, ja, wäre die Chance vielleicht grösser, aber du eben, Und ein Aufreger, aber dort bin ich 100 Meter weg gewesen. In der 82. Minute hat es noch ein Handspiel gegeben von Blum. Ich habe es noch einmal angeschaut in der Verlammungssammlung. Würde es jetzt nicht mehr geben. Zu dem Zeitpunkt im Stadion bin ich ja, fuchsteufelswild gewesen und bin ein Rumpelstilzchen rumgekumpelt. Aber ehrlich gesagt, ja, ist schade eigentlich, dass am Schluss ein bisschen das entschieden hat. Ich glaube,
es hat noch drei Hands gebraucht, dann hat es Penalty gegeben.
Genau, das, so wie in St. Gallen, drei Foul oder drei Hands gibt der Penalty offensichtlich. Und ja, ist schade, dass man am Schluss über das redet, oder? Ich meine, es sind beide geniale Spiele gewesen, die wir jetzt eben gesagt haben. Und trotzdem redet man halt jetzt irgendwie über VAR, über Schiedsrichter, über so sage ich. Es ist mega schade. Ich glaube, jetzt da in dem Spiel hat wirklich ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Wahrscheinlich ein 2-2, wenn irgendwie Luzern eine Penalty gemacht hat. Und am Schluss, das ist einfach individuelle Klasse gewesen. Also vom Nsame vor allem, eben Benito, grossartige Flagge. Aber ich glaube, den kannst du einfach fast nicht verteidigen.
Und ich meine, 2-2 wäre ja genau mein Tipp gewesen.
Genau, ich hätte natürlich aufs 1-1, wäre natürlich aufs 1-1 gegangen. Bis zur 94. Minute wäre ich da natürlich genial dabei gewesen. Aber ja. Nein, aber es war sicher ein cooles Spiel gewesen, muss ich sagen.
Ja, da war doch noch etwas gewesen mit dem Tippspiel, oder?
Ja, aber dazu müssen wir ein Bier nehmen, oder? Ja, wir haben auch mittippt, wenn man es nicht, nein, ich kann nicht sagen, wenn man es nicht gesehen hat. Du hast 7 Punkte gemacht in dieser Runde, das ist, ja. Bist du mir auf den Fersen? Bist du mir ein Punkt, bist noch hinter mir?
Aber wir sind weit, weit hinter.
Ja, wir sind wirklich weit, weit hinter. Hinter uns sind nur noch die aufgehört haben zu spielen oder vergessen haben
zu tippen.
Nein, es gibt noch 1-2 andere natürlich. Nein, aber gegen vorne muss man sagen, da hat es ein paar, wo, ich weiss nicht, wie ihr das macht, ehrlich gesagt, also für mich ist das, wirklich Gambling, aber ich glaube, da haben gewisse Leute einfach mehr Ahnung von Fußball als wir. Ja, wir haben da gerade so eine Vierergruppe vorne, der Marco Z00, der ist schon länger vorne dabei, der hat jetzt auch nur 4 Punkte in dieser Runde geholt, hat ein 1-1-Tipp beim Zürcher Derby. Dann der Native, der ist auch schon länger vorne, der hat jetzt 8 Punkte in der Runde geholt, der hat auch ein 1-1 im Zürcher Derby.
Ja, die Richtigen wissen halt,
dass die Richtigen wissen in dem Fall, eben, das hast du genauso tippt, oder? Von dem her, ja. Eben, ich habe das natürlich komplett übersehen. Ja, allgemein hat es nicht so viele Punkte gegeben. Jemand hat 10 Punkte geholt in dieser Runde. Das war ja, der Lady gewesen, aber der ist auch noch ein bisschen weiter hinten. Aber vorne dran eben, sind es mit 58 Punkten, 56 Punkten, 55 Punkten voraus. Wir sind dann bei 40 und 41 Punkten am Umtümpeln.
Ja, aber das ändert sich in der nächsten Runde.
Das ändert sich jetzt ganz anders, weil wir haben gesagt, jetzt tippen wir da gerade aggressiv drauf los und wir fangen doch gerade an mit dem Spiel GC gegen Sio.
Ich könnte jetzt einen auf Oli machen und sagen, Sio tippe ich nicht mehr diese Saison.
Aber da dürfen wir einige noch nicht tippen, glaube ich.
Hey, 1-1.
Ja, habe kurz überlegt, ich habe 1-0 für GC. Ich weiss es einfach. Ey. Eben, ist wirklich so ein Resultat, und keine Ahnung gehabt. Dann am gleichen Tag, am Samstag, spielt IB gegen St. Gallen. St. Gallen ist schon nicht zu beneiden. Zuerst gegen Basel, nachher gegen IB. Und jetzt eben die Ausfälle noch, das muss man sehen.
Darum, die Offensive von IB ist on fire. Und bei St. Gallen finde ich eben, momentan ist defensiv relativ viel, wo sie wechseln. Vorne und innen fallen auch wichtige Spieler. Ja. Und darum gibt es 3-1 für die Young Boys.
Ich hatte zuerst ein 2-2 und habe nachher noch einmal drauf geschaut, wer alles eben fehlt jetzt und habe auf ein 2-1 abkorrigiert, also ein 2-1 korrigiert für IB. Dann spielt Servette gegen Luzern am Sonntag, das frühe Spiel.
Da mir das 1-1 viel Glück gebracht hat, bleibe ich jetzt einfach dabei und sage das 1-1.
Ja.
Servette ist auch wieder etwas, wo man nicht richtig tippen kann.
Servette ist unmöglich, wirklich. Also eben, das 1-1 ist wahrscheinlich gut. Ich habe ein 1-0 für Servette, weil Luzern auswärts in Genf ist eher immer schwieriger mal gewesen, hat es mich gedacht. Und ja, ich glaube, das ist jetzt auch ein Nackenschlag, den man muss verarbeiten, wenn man so spät noch ein Goal bekommt. Eben, es kann in beide Richtungen gehen. Dann Sonntag, 16:30 Spiel, ist zuerst der FCZ gegen Winterthur. Da wird sich entscheiden, ob sie so positiv sind, wie ich sie sehe, oder ob du du das richtig gesehen hast, dass sie einfach immer noch gleich schlecht sind.
Ja, eben. Also Winterthur im Aufwind dank dem Sieg. Mhm. Und Sio hat halt vieles falsch gemacht, darum hat Winterthur da können reüssieren. Ich sehe das jetzt nicht so wahnsinnig positiv von mir. Ich glaube, der FC Zürich wird Winterthur 2-1 besiegen.
Das gleiche Resultat. Ich glaube, Winterthur ist dabei, macht wahrscheinlich irgendwie einen Unentschieden und nachher...
4-1-0.
Ja, oder so, genau. Und nachher kommen sie, am Schluss längt sie trotzdem nicht individuell wahrscheinlich. Da kommt, glaube ich, auch wieder einer von deinen Lieblingsclubs, der langsam wieder zurückkommt, oder? Wo er einiges Mal wieder besser geworden ist. Lugano gegen Basel.
Ja, schwer, schwer.
Das ist wirklich schwierig. Also,
mit dem Sieg jetzt gegen Servet, ein bisschen Luft vor einem Heimsieg. Jetzt spielt es schon wieder daheim.
Genau.
Aber es kommt der FC Basel, wo sehr wahrscheinlich mit dem Sieg gegen St. Gallen auch recht Rückenwind hat. Und ich glaube, der FCB wird in Lugano 2-1 gewinnen.
Als gleiche Resultat. Also, wenn wir viele Punkte holt, haben wir beide viele Punkte. Ja, also ich glaube auch, also Basel darf sicher nicht zu hoch hängen, weil das ist nicht alles gut gewesen. Aber eben auch Lugano darf sich da nicht viel einbilden auf den Sieg. Aber du, ja, wir sind gespannt.
Ja, bis nächste Woche.
Tschüss zusammen.